dazu sagen wirst.
Von Martin Schleske. Martin Schleske ist ein renommierter Giegenbauer im Raum München und hat ganz viele Forscher, jetzt sowohl Giegenbau wie auch Physik studiert, zum Verstehen, warum ein Giegen, wie das ist mit Resonanz, und hat probiert, auch Bildverfahren herzustellen oder Verfahren zu finden, wie man Sachen noch sichtbar machen kann. Da sage ich jetzt nicht viel mehr dazu. Es ist tatsächlich so, Gegensätze, die wirken nicht harmonisch, die lösen Spannungen auf. Und er sagt, es braucht, jetzt im Giegenbau komme ich nicht raus, aber es braucht Spannung. Es braucht, wenn man die Spannung auflöst, gibt es keine Musik mehr, gibt es keinen Ton mehr, gibt es keine Resonanz mehr. Und man kann eigentlich nur mit einem grossen Schaden probieren, die Spannungen aufzulösen. Und jetzt übertrage ich. Er hat das auch gemacht auf Theologie. Ich habe ja unglaublich, also einiges sehr inspirierend gelernt bei ihm. Auf Theologie, auf die christliche Gemeinde, auf unser Miteinander, unser gemeinsamen Glauben, unser persönlichen Glauben an Jesus Christus. Wenn wir Spannungen in unserer Gemeinschaft, was natürlich gibt, durch die Unterschiedlichkeit, du hast jetzt angetönt, so Personen sind unterschiedlich, unsere Geschichten sind unterschiedlich, unsere Prägungen sind unterschiedlich, alle von uns verstehen einiges, haben Erfahrungen gemacht, aber die sind nicht deckungsgleich. Wir schauen alle aus unserem eigenen Fenster in die Welt. Und das macht einfach, dass wir nicht alles Gleiche sehen und unterschiedlich sind, und manchmal empfinden wir dann noch als Spannung. Und wenn man die Spannungen probiert aufzulösen und denkt, es ist nur eins richtig oder so und das andere muss man irgendwie ausschrauben, dann verliert man ganz viel. Ich probiere euch das einfach zu erklären. Jetzt zuerst vorausschicken, dass ihr wisst, wie ich denke, anhand von einer Grafik, wie wir unterwegs sind. Ich hoffe, ihr könnt einverstanden sein mit der Aussage, dass Jesus Christus der Dreh- und Angelpunkt ist von unserem Leben. Niemand anders. Er ist das Bild vom unsichtbaren Gott, sagt Paulus im Kolosserbrief. Durch ihn sehen wir ins Herz vom Vater. Er hat uns gezeigt, wie Gott ist, seine Liebe, wie er zu uns steht, hat alles daran gegeben, ist voll der grösste Privileg, hat alles aufgegeben und hat, damit wir dürfen leben, damit wir Raum zum Leben finden. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben. Ohne ihn gibt es keinen Weg zum Vater. Ohne ihn gibt es keinen Weg in die Ewigkeit zu Gott, in die Gemeinschaft mit Gott. Es geschieht durch ihn. Wir haben das Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schrift. Die Bücher, die in der Bibel zusammengefasst sind, sind über einen Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben worden. Und irgendwie im 3., 4. Jahrhundert hat man mal gesagt, das sind die wesentlichen Schriften. Das nennen wir heute Bibel. Also da ist der Geist Gottes spürbar drin, da gibt es Übereinstimmung. Das ist eigentlich ein Wunder. Die Bibel ist ein Wunder in ihrer Entstehung und über die lange Zeiträume, dass so viele Leute Traum geschrieben haben. Und es gibt doch, also nicht nur einen roten Faden, es ist eine Message, es ist eine Geschichte, wo man kann lernen, wie Gott ist. Wir schauen durch die Bibel, durch das, was die Bibel sagt, schauen wir auf Jesus. Sonst würden wir ihn nicht kennen. Wir können die Evangelien lesen, wie er ist. Wir können Prophetien lesen im Alten Testament auf Jesus. Wir können sehen, was das für Auswirkungen hat. Die Leute, die mit ihm zusammen waren, die das weitergetragen haben. Es gibt Prophetien im Alten Testament, im Neuen Testament. Durch die Bibel schauen wir auf Jesus, wie Gott ist. Und jetzt ist es so, dass wir nicht zu allen Zeiten in unserem Leben die Bibel gleich lesen. Wir lesen sie immer auf unseren aktuellen Erfahrungen, Herausforderungen, Sehnsucht, Ängste. Also immer, es ist immer sehr subjektiv. Man kann nicht unvoreingenommen die Bibel lesen, einen Text. Unser Verständnis davor wird immer einen Zusammenhang haben mit unserem konkreten Leben. Und ich kann es sein, dass wir zu gewissen Zeiten Sachen sagen, die sind genau so. Und wenn wir je nachdem in Herausforderungen stehen, schauen wir nochmal drüber und sehen plötzlich mehr. Vielleicht auch ein bisschen anders. Also Sprache ist ja nicht Mathematik, sondern Sprache ist etwas sehr, sehr Lebendiges. Und die Wörter sagen nicht zu allen Zeiten das Gleiche aus. Wir haben viele Wörter, die hätte man vor x Jahren nicht dürfen sagen, weil es unanständig gewesen wäre. Die sagen wir heute im Sprachgebrauch. Ich mache jetzt keine Beispiele, aber die Sprache ist lebendig. Durch die Bibel sehen wir auf Jesus Christus. Und in ihm sind alle Schätze von der Weisheit, von der Erkenntnis, von dem Gott kann wissen, verborgen. Sagt Paulus so im Kolosserbrief. Jetzt kann man viel wissen. Man kann die Sprachen studieren, was unsere Theologie und Studenten machen natürlich. die Sprache, die Zeitgeschichte, wir lernen viel aus Naturwissenschaft, wir wissen mehr, wie gewisse Sachen funktionieren, wie wir Menschen funktionieren, wie die Natur funktioniert, als vor 2000 Jahren oder vor 5000 Jahren. Man kann sich Wissen aneignen und dann eine Meinung bilden. Entscheidend ist aber, wenn es um den Glauben geht, um das Leben mit Gott, dass wir ihm tatsächlich nachfolgen. Jesus hat sehr deutlich gesagt, wer nur lost und begeistert ist und das toll findet, und findet, er hat es das gut gesagt oder so, und sich nicht darauf verlässt, dass das, was er gesagt hat, wirklich trägt und den entsprechenden Schritt macht, der ist in der Krise, geht das alles auseinander. Es ist entscheidend, dass man sich auf das verlässt und Schritte macht. Und so ist es eigentlich, wenn es um Erkenntnis geht, um Sachen begreifen, immer so. Man muss es wagen, man muss es anwenden, praktizieren. Und währenddem, dass man etwas macht, erlebt man etwas und versteht plötzlich mehr. Ganz viele Leute verstehen erst, und das ist jetzt nicht eine Kritik oder sagen, das ist weniger gut, die müssen nicht zuerst im Kopf alles verstehen, sondern die machen eine Erfahrung und von daher verstehen, was eigentlich gemeint ist. Das sind wir ganz, ganz unterschiedlich. Aber alle, sagt Jesus, musst nachfolgen, musst Schritte machen. Und nicht erst, wenn du alles begriffen hast, sondern mach es, wie ich es gesagt habe, und du wirst mehr erkennen von mir, von meiner Wirklichkeit, von meiner Liebe. Und wir sind in Gemeinschaft berufen, zusammen mit anderen. Niemand ist nur Jesus und ich alleine unterwegs und alles andere geht mir nichts an, sondern wir sind in seine Gemeinde, in Gemeinschaft berufen und wir brauchen es, die anderen, damit wir endlich geschützt sind vor dummen Schlüssen, die wir ziehen. Die kann man ganz unterschiedlicherweise ziehen. Es gibt Leute, die denken dann immer, ich bin nicht richtig und ich hat mich jetzt Gott wirklich gern, oder wie ist das, wenn man immer wieder sündigt und so, dann braucht es die anderen, die ihm helfen, wenn wir zusammen Abendmahl feiern, verstehen wir, sind alle auf dem gleichen Boden, wir haben alle die Rettung, die Vergebung nötig, jedes von uns, die glänzen und die nicht glänzen, wir brauchen es alle zusammen. Gemeinschaft, wo wir einander schützen vor Irrwegen, wo wir einander herausfordern, der Hebräerbrief sagt einmal, gewöhnt euch bitte nicht an, jetzt einfach daheim zu bleiben, wenn man sich trifft, sondern je länger es das geht und der Tag kommt, wo Jesus wiederkommt, geht, trefft euch, seid verbindlich miteinander unterwegs und reizt euch, also provoziert euch zu Liebe und zu guten Werk. Weil unsere Lebenserfahrungen können uns auch dazu führen, dass wir sagen, ja, es hat doch alles keinen Sinn. Also wir brauchen einander, damit wir uns nicht einfach sein lassen, sondern damit wir uns auch herausfordern, im besten Sinn und im guten Sinn herausfordern. Da braucht es Schutz, da braucht es Ergänzung, da braucht es Bestätigung. Wir brauchen ganz Verschiedenes zu verschiedenen Zeiten und alle wahrscheinlich brauchen wir irgendwann, alle von allem irgendetwas. Gemeinschaft, unbedingt wichtig. Und das ist eine bewegliche Sache, nicht zu jeder Zeit brauchen wir das Gleiche und ist das Gleiche dran. Aber Jesus Christus bleibt der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben. Wir scharen uns nicht um bestimmte Meinungen, um bestimmte Überzeugungen, sondern um Jesus Christus. Das ist unsere Grundlage, unser Fundament. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Wir haben Meinungen, wir haben Überzeugungen, die machen durch Erfahrungen, die wir machen. Natürlich, aber das ist immer auch ein Stück weit in Bewegung. Wir scharen uns nicht um eine bestimmte Meinung und eine bestimmte Lehre, sondern um Jesus Christus. Lehre ist wichtig, sehr wichtig, dass wir theologisch redlich sind, uns intellektuell dem auch stellen und versuchen zu verstehen, alles daran setzen, dass wir viel verstehen, aber wir scharen uns nicht um eine bestimmte Theologie, sondern um die Person von Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt noch ein anderer Punkt. In Jesaja 55 steht die zwei Versen da in einem Zusammenhang, sagen noch zwei, drei Worte dazu, wo Gott seinem Volk sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel höher der Himmel ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Das ist eine grosse Differenz. In Jesaja 55 geht es darum, ihr probiert euch das Leben zu kaufen. Ihr geht euch Mühe und krampft und verzichtet auf viel und so. Ihr probiert etwas zu verdienen, was man nicht kann verdienen. Also es steht jetzt so eine, kommt und kauft Brot, Milch und Wein ohne Geld. Steht dort im Zusammenhang. Also es gibt etwas bei Gott, das man haben kann, oder man nicht kaufen kann. Du kannst es nicht erarbeiten. Das wäre religiös. Probieren, brav zu sein und Gott irgendwie gnädig zu stimmen, dann überkomme ich das, was ich brauche zum Leben. Es ist ein Geschenk. Das sagt der Zusammenhang aus eigentlich. Weil meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Dir kämen auf andere Ideen. Die würden es anders machen. Aber meine Gedanken sind sehr viel höher. Ich schenke es. Das, was ihr dringend braucht, das ist ein Geschenk, das kann man nicht verdienen. Und weil Gott Gott ist und wir es nicht, die Differenz, die macht es schon mal spannend. Weil wir verstehen Gott nicht immer. Und Paulus sagt im 1. Korinther 13, dem Kapitel von der Liebe, dass alles, alle Erkenntnis, alles, was wir von Gott können wissen, von der Wirklichkeit, von uns Menschen, aber von ihm insbesondere, alles, was wir können wissen, was wir können verstehen, was wir können erkennen, bleibt Stückwerk. Und sogar prophetisches Reden, das heisst, dort, wo Gott einem Menschen, jemandem unter uns, etwas zeigt, wo man nicht selber drauf kommen kann, wo man plötzlich etwas mehr versteht, den Durchblick in einer Situation, oder etwas sehen von Gottes Welt, von Gottes Herrlichkeit, wo wir selber eben nicht drauf kommen können, also wo Gott uns ein Fenster aufmacht, selbst das ist Stückwerk. Selbst das ist vorläufig. Das heisst, man kann nicht unbeschadet seine eigene Überzeugung und Meinung verabsolutieren. Wenn man sagt, ich sehe es so und es nur so kann es sein und alle anderen sind falsch, dann hat man sich viel zu wichtig genommen. Wir sind immer Lernende, Jünger, Menschen, die Jesus nachfolgen, sind per se, also wenn man im Neuen Testament in der Evangelie das Wort Jünger übersetzt, das heisst nichts anderes als Schüler. Schüler haben Fragen, Schüler sind am Lernen, Schüler wissen noch nicht alles, sind sich das so bewusst, mehr oder weniger, aber sollten sich bewusst sein, dass da viel zu lernen gibt. Offene Fragen, Sachen, die sie nicht verstehen, das ist völlig normal. Aber genau das löst eben auch Spannungen aus. Und jetzt reden wir von einem Lebensraum, den wir brauchen. Wir brauchen einen Raum zum Leben. Wir brauchen nicht Positionen zum Leben, nur wir brauchen Meinungen, aber unser Leben besteht nicht aus bestimmten Positionen, sondern aus einem Raum, wo wir uns drinnen bewegen können. Und jetzt probiere ich das deutlich zu machen, was das mit diesen harmonischen Gegensätzen auf sich hat. Ich zeige euch einen. Es gibt ganz viel. Ich rede nicht überall, keine Angst, und ihr werdet noch mehr herausfinden. Es geht um eine Seite die Leidenschaft und die andere Seite die Gelassenheit. Das sieht nicht gleich aus und wirkt, also ja, es sind zwei verschiedene Sachen. Leidenschaft heisst, jemand ist mit Hut und Haar, investiert sich für etwas, kämpft für etwas, hat ein unglaubliches Feuer in sich. Also zum Beispiel, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass Menschen lernen vertrauen in ganz taffe Situationen. Also eine Leidenschaft, wo das will, wo Gott sich wünscht. Und einfach sein ganz Fokus, seine ganze Wahrnehmung auf das ausgerichtet hat. Ich könnte vielleicht auch sagen, eine heilige Unzufriedenheit. Zum Beispiel, alle sollen wir zu Jünger von Jesus machen, alle Völker. Und nicht zufrieden sein, solange es passiert ist. Also leidenschaftliches Leben investieren, dass mit mehr von dem passiert. So kann sich die Leidenschaft auswirken. Leidenschaft wird kämpfen. Man interessiert sich dafür, das, was sich Jesus auch interessiert, was sich der Vater im Himmel auch interessiert. Barmherzigkeit, dass Menschen Barmherzigkeit erfahren. Versöhnung, dass sie vergeben und lehren, Sachen, die verbrochen sind, nicht als dominant in ihrem Leben zu nehmen. Wir beten im Unser Vater, das ist das Einzige, was wir machen sollen in diesem Gebet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, die bei uns etwas gelätzget haben. Versöhnung, das liegt dem Gott im Herz. Leidenschaft für das, was Gott im Herz liegt. Das ist das eine. Und es gibt einen Gegensatz. Gelassenheit. Geduld haben. Es lassen werden. 5 Brot und 2 Fische, die kennen die Geschichte wahrscheinlich von der Speisung von der 5000, oder es sind eben mehr gewesen, es sind noch die Männer gezählt worden dort, die Speisung von vielleicht 10'000, 12'000 mit den Kindern und so. Sie haben die Jünger den Auftrag bekommen, die zu versorgen, denen zu essen zu geben, und wenn sie das Zeug zusammengeramisiert haben, haben sie 5 Brot und 2 Fische gehabt. Das ist eine kleine Metapher für, wir haben ganz wenig, wir haben etwas, wir können etwas beitragen, aber letztlich ist uns sehr bewusst, wir können es nicht machen. Gott vermehrt es, Gott braucht es. Gelassenheit, wir können es nicht machen, wir haben nicht genug. Aber das, was wir haben, das geben wir. Und sich nicht wahnsinnig machen, dass wir nicht alles haben, was es braucht. Geniessen, zur Gelassenheit gehört geniessen. Der Sabbat, der Ruhetag, das ist ganz wichtig im Alten Testament. Überhaupt ist es wichtig, zum Tag sich bewusst zu sein, das Leben zu feiern, das Leben zu genießen, sich bewusst zu sein, dass unser Leben nicht von unseren Leistungen abhängt, sondern dass wir können, dass Gott uns versorgt. Das ist ein Vertrauensausdruck. Nimmt uns das so ein bisschen aus der Knute, uns viel zu wichtig zu nehmen, dass wir mal einen Tag aussetzen und sagen, es kommt nicht auf uns drauf an. Jetzt müssen wir tagelang nicht unser Leben und die Welt verändern, sondern uns bewusst werden, dass Gott unser Leben ausmacht, uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Der Sabbat feiern die Juden übrigens pünktlich, auf Minuten, fast ja, Freitag am Abend, das tut der Rabbiner aus der Region, entscheidet dann, genau dann, Vater Sabbat da, nicht wenn die Arbeit fertig ist. Gelassenheit. Wenn man die Spannung auflösen will und sagen, ja, du bist viel zu faul und oder, was wir denn lange sagen oder so, wenn ich auflöse, dann stürzen wir ab. Dann wird es. Und jetzt probiere ich das auszudrücken in einer gleichen Grafik. Ein Lebensraum entsteht, dass man die Gegensätze kultiviert, dass man die festhaltet, dass man auf die achtet, dass man kennen zugunsten vom anderen probiert aufzulösen. Mach es mit einem Gibbelzelt deutlich. Jesus Christus, an dem orientiert sich unser Leben. An dem hängen wir, der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben. Und jetzt, wenn du auf die eine Seite die Leidenschaft ausspannst, das wäre die eine Zeltschnur, die andere Zeltschnur Gelassenheit. Dann entsteht darunter ein Raum. Dort kann man leben, dort kann man sich bewegen. Und wenn du einen wegnimmst, dann geht es zusammen, oder? Dann ist der Raum weg. Also das Leben, Lebensraum gibt es nicht auf einer richtigen Linie, sondern gibt es da, wo Raum entsteht, wo man sich kann bewegen, wo man kann, eben, wo man kann leben. Und wenn man das aufgibt, das probiere ich deutlich zu machen, wenn die Leidenschaft Gelassenheit vernötigt und Gelassenheit aufgibt, weil es noch so viel zu tun gibt, weil es noch alles so wichtig ist, wo man sich aufregt über die faulen Leute und die am Geniessen sind und so, dann rutschen wir ab in einen Fanatismus, der missbraucht, der Dominanz ausübt, der Grenzen überschreitet, weil es alles so wichtig ist und so. Wer die Gelassenheit nicht kultiviert, der geratet, der stürzt ab. Wer gelassen ist und die Leidenschaft aufgibt und verliert, der stürzt da ab. Das heisst, es ist dann irgendwie alles egal. Spielt keine Rolle. Es ist ja gleich, so wie es ist. Es muss nichts verändert werden. Man ist Toleranz aus Faulheit und Feigheit und nicht, weil es einem wichtig ist. Also man kann aus ganz verschiedenen Gründen tolerant werden. Und man ist zufrieden, solange es einem nicht selber betrifft, wenn etwas nicht okay ist, oder? Andere haben vielleicht Schwierigkeiten, aber es ist einem dann irgendwie egal. Leidenschaft und Gelassenheit, das klingt wie Gegensätze, müssen sie beide kultivieren. Individualität und Gemeinschaft. Ich kann einen Moment überlegen, worin der Gegensatz könnte bestehen. Ich muss nichts sagen, ich wollte einfach denken. Wir sind hier in verschiedenen Alter. Es sind Leute, die sind schon länger unterwegs, deutlich länger als ich. Andere sind viel jünger. Wir sind von unserer Zeit ganz unterschiedlich geprägt worden. Heute ist Individualismus. Es muss für mich stimmen. Es geht um mehr Lebensoptimierung. Das ist unsere Zeit, die das betont. Die Älteren, ich habe noch einiges von dem abbekommen, auch Rishona, den, wo ich studiert habe in den 80er Jahren, ist noch sehr nach dem Prinzip gelaufen, wenn du dich einordnest ins System und das machst, was man von dir erwartet, dann ist alles gut. Und man denkt, dass Reife im Leben entsteht durchs Einpassen, dass man seine Pflicht erfüllt. Und die, die in der Nachkriegszeit oder in der Kriegsjahr sind aufgewachsen und geprägt worden, Pflicht, es war einfach nötig, damit man überhaupt überleben kann und das Leben wieder gestalten kann. Das ist nicht darum gegangen, wie man sich fühlt und ob es für einen stimmt, sondern erfüllt deine Pflicht und dann gibt es dafür auch noch etwas. Zuerst Arbeit und dann das Vergnügen. Es gibt so ein paar Sätze, die das wie zum Ausdruck bringen. Man ist entsprechend geprägt. Individualität heisst, das Einzelne, der Einzelne in seiner eigenen Art respektieren. Spiritualität, wie wir unseren Glauben leben, wie wir unseren Glauben können fördern können, das ist sehr unterschiedlich. Wir sind als Personen sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die lieben es, immer unter Leute zu sein und mit ihnen zu schwätzen und Kaffee zu trinken bis um 13:30. Und andere sind nach 10 Minuten daheim. Das hat seine Gründe, das hat mit Persönlichkeit zu tun. Die sind voll intellektuell drauf, andere sind Pragmatiker, die machen es mit den Händen, die anderen mit dem Kopf. Wir sind ganz unterschiedliche Lebensphasen, haben Kraft, haben weniger Kraft, sie haben andere Verpflichtungen. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Und das Respektieren von dieser Unterschiedlichkeit, die Individualität, der Einzelne mit seinen Gaben, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Sehnsüchten, gesehen wird, respektiert wird, auch in seiner Art, wie er den Glauben lebt, Individualität. Gemeinschaft, dass wir eben miteinander, ja, auch Unterschiedlichkeit, es löst ja Spannung aus, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir gemeint als Familie verstehen und sagen, ja, da hat nicht jeder das Gleiche, nicht jeder die gleiche Kraft, aber wir sind miteinander unterwegs, helfen einander, unterstützen einander, teilen miteinander das Leben. Nicht nur das, was wir haben, was wir überschüssig haben, sondern auch das, was uns fehlt. Wenn wir nicht einander Anteil geben, dem, was fehlt in unserem Leben, kommt die Gemeinschaft oft nicht stand. Also, dass man sich wirklich trifft, begegnet, einander ernst nimmt, dass man einander vertraut, einander ermutigt, aufbaut, Gemeinschaft, unbedingt wichtig. Und manchmal, das ist auch eine Spannung. Und wenn man die auflöst und dann nur noch die Individualität betont, dann geht nur noch das, was für einen stimmt. Also, man könnte jetzt dem so Ich-Sucht sagen. Also wenn die Gemeinschaft nicht kultivierst, dreht sich die Welt nachher nur noch um dich. Ich begegne nicht wenige Leute, die sich eine Gemeinde suchen, die zu ihnen passt. Und wenn es nicht mehr passt, dann tschüss, dann gehen wir wieder, dann machen wir wieder etwas anderes. Also wo die eigene Lebensoptimierung eigentlich die dominante ist. Und dann, wenn man dann vielleicht nicht so zum Zug kommt, wenn Veränderungen nicht so schnell gehen, wie man es gerne hat und so, dann tschüss, dann ist man weg, dann verlässt man die Gemeinschaft. Vielleicht sucht man es an einem anderen Ort, vielleicht auch nicht. Man sagt heute, dass wahrscheinlich die grösste Gemeinde in der Schweiz oder in unseren Ländern da, die sind von denen, die nie dazugehören und sich nie in Gemeinschaft verbindlich darauf einlösen. Dann verliert man, wenn man die Bindung zu den anderen, dann dreht man sich nur um sich selber. Und Gemeinschaft, wenn die Individualität verleugnet und sagt, es muss alles so sein, egal wo du dran bist, wie du bist, was du brauchst, dann ist man irgendwie auf dem Weg zu einer Sekte, wo dann Unterordnung oder Einordnung um jeden Preis, man hat ein definiertes System und so müssen sich alle verhalten. Sehr eine Verhaltensorientierung, also verhalte dich richtig, dann bist du richtig. Das ist manchmal grundfalsch. Aber dann stürzt man ab und hat Respekt nicht mehr vor dem Einzelnen und denkt dann vielleicht auch, wer anders ist, ist falsch. Dann verlieren wir ganz viel. Individualität und Gemeinschaft. Es gibt noch verschiedene andere Zauberpflöcke. Vollkommenheit und Vorläufigkeit. In Jesus Christus haben wir das ewige Leben. Das fährt im Fall nicht erst später an, gell? Ewig ist dann schon jetzt. Das ist schon jetzt. Wir leben, wenn wir zu Christus gehören, ewig. Jesus hat mal gesagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und er kommt nicht ins Gericht, er ist schon vom Tod ins Leben übergegangen. Johannes 5. Vollkommenheit. Wir haben eine neue Identität in Jesus Christus. Paulus sagt in Galater 2, jetzt lebt er nicht mehr, er lebt, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine neue Realität. Also, so, Vollkommenheit. Das gilt, das ist nicht irgendwie ein Müsterli oder irgendwie so, sondern es ist da. Vollkommen wird im Neuen Testament auch gebraucht für der, was um Liebe geht. Also, einmal steht, wir sollen so barmherzig sein, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Lukas 6. Matthäus gibt es ein bisschen anders wieder. Dort, wo es um Findesliebe geht, sagt er, seid so vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Also, wo es um Liebe geht, die Liebe, die unbedingt liebt, die nicht Ansprüche stellt, sondern die gibt, weil man es braucht, und so weiter. Wir sind schon gerettet. Wir haben schon das ewige Leben. Wir haben eine neue Identität. Aber da gibt es auch Vorläufigkeit. Noch nicht alles ist so sichtbar. Wir leben noch in vielen Beschränkungen. Wir probieren, ja, wir laufen auf die Vollkommenheit zu, aber sie hat hier noch nicht, wir sind noch nicht vollkommen. Das müssen wir noch ein bisschen Spiegel schauen und ein bisschen, da braucht es nicht 2-3 Wochen, um das begreifen als Gemeinde und in unserem Miteinander, dass wir nicht vollkommen sind, sondern dass das noch nicht alles Wirklichkeit ist. Da bleibt eine Spannung von dem, was schon ist und dem, was eben noch fehlt. Vorläufigkeit heisst, wenn man das kultiviert, jeder hat das Recht, dazu zu lernen. Jeder hat das Recht, ja, das Recht ist jetzt vielleicht falsch gesagt, jeder darf Fehler machen. Wir sagen nicht jemanden ab, der einen Fehler macht, sondern man darf Fehler machen, man darf Sachen auch falsch sehen und irgendwann die Meinung ändern. Das ist vorläufig. Wir leben aus der Kraft der Hoffnung. Hoffnung auf das, was kommt, was versprochen ist, aber noch nicht vollkommen da ist. Und wir leben aus dieser neuen Berufung, Kind von Gott sein, zu Gott dürfen zu gehören. Und das ist mehr, viel mehr als das, was wir tagtäglich erleben. Und wir sind in dieser Spannung, in gewisse Sachen sind schon erlebbar, sind noch nicht erlebbar, sind da, aber verheißen. Und das wird so sein, bis wir bei Gott in der Ewigkeit sind. Wenn man jetzt das aufgibt, wenn die Vorläufigkeit ihre Hoffnung auf Vollkommenheit aufgibt und verloren hat, wird alles nur noch halbherzig. Ja, das ist halt so und das ist ja irgendwie egal. Ob etwas gelingt oder nicht, spielt keine Rolle. Sich anstrengen, man kann es machen, man kann es überall sein, das spielt auch keine Rolle. Wenn die Vorläufigkeit die Vollkommenheit aufgibt, dann stürzen wir irgendwo in so eine Halbherzigkeit ab. Wenn wir die Vollkommenheit betonen und nicht mehr das Ja haben zum Vorläufigen, dann wird es auch ganz strange, dann wird es ganz hart und ganz schwierig. Dann geraten wir in einen Perfektionismus rein, es dürfen keine Fehler mehr gemacht werden. In der Kirchengeschichte kann man schauen, woher das führt. Es hat eine Phase gegeben, da hat es Bewegungen gegeben, die haben so einen perfektionistischen Ansatz gehabt. Also in dem Sinn kannst du ja gar nicht mehr sündigen, also das ist gar nicht möglich. Alle die gesündigt haben und es gewusst haben gewusst, etwas stimmt nicht mit ihnen, sie müssen sich vielleicht nochmal bekehren und irgendwie, Gott hat sie noch nicht angenommen. Gott, also es ist ganz schräg rausgekommen und die vordere Jahrhundertwende hat es so eine Bewegung gegeben, wo es ganz genau und ganz, und die haben ja die Bitte und vergib uns unsere Schuld aus dem Unser Vater rausgetan, weil es nicht mehr nötig ist, sie sündigen ja nicht mehr und so. Ganz schräge Zeug ist entstanden. Wenn man die Vollkommenheit betont und die Vorläufigkeit nicht ein Ja hat dazu, dann geraten meinen Perfektionismus und jetzt vielleicht wieder ein Zitat oder eine Aussage von Martin Schleske. Er sagt, der Perfektionismus, alles, was der Perfektionismus berührt, allem nimmt er das Leben. Wenn man den Perfektionismus anfängt zu dominieren, dann ist das Leben weg und geht kaputt. Und ich kann das sofort nachvollziehen, dass das nicht zum Leben dient. So. Ich zeige noch eins und nachher höre ich dann auf. Liebe und Ehrfurcht. Die Liebe, die interessiert ist am Nächsten, die ihn verstehen will, die ihn ganz ernst nimmt, die versucht, dem anderen Raum zu geben zum Leben, seine Freiheit zu fördern, vielleicht selber sogar verzichtet. Jetzt könnt ihr auch nur an die Familie denken. Eltern für ihre Kinder oder Kinder für ihre Eltern oder wie auch immer, dass man auf etwas, auf Freiheit verzichtet zugunsten des anderen, weil man ihn gerne hat, weil er die Liebe braucht. Wo viel mehr mit der Frage unterwegs ist, was kann ich dir gut tun, als komme ich zu kurz oder bekomme ich das, was ich will, die Liebe, die schenkt, weil es braucht zum Leben. Die Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor dem anderen, wo man sich wie respektiert, dass er anders ist, dass er vielleicht eben andere Bedürfnisse hat. Auch die Ehrfurcht, dass man sagt, ja, ich bin nicht über den anderen, es hat etwas mit Demut zu tun, sondern man sagt, ich kann von jedem etwas lernen, Gott kann durch jeden und jede zu mir reden und mir weiterhelfen, mir Sachen eröffnen. Ich respektiere Grenzen, die der andere setzt, sein Interesse, seine Offenheit, sein Engagement, die Andersartigkeit, also die Eigenart, vielleicht auch noch Facetten, wo man das verstehen kann, respektieren, auch wertschätzen, dass der andere anders ist. Der muss nicht gleich werden, der muss nicht werden wie ich, damit es dann gut ist, sondern er darf anders sein. Es ist unbedingt wichtig, dass man das aufrechterhalten und kultiviert. Wenn man das aufgibt, wenn die Liebe, die Ehrfurcht, der Respekt vor einem anderen aufgibt, dann kommt es zur Vereinnahmung. Dass man einem anderen, ja, der anderen gefügig macht mit Helfen. Ich vermute, dass einige von euch eine Vorstellung haben. Man kann durch Helfen und durch immer gerade einspringen und so andere auch wie gefügig machen. Es entsteht dem anderen wie eine Verpflichtung, ein bisschen, jetzt hat mir der oder die geholfen und jetzt darf ich da nicht so sperrig tun oder so. Also wer nicht respektiert und das fördert die Wertschätzung vom anderen, der ist in Gefahr, dann auch vereinnahmend zu sein. Dass man auch, wer die Ehrfurcht aufgeht, es gibt manchmal Leute, die wissen immer, was man braucht, gell? Die fragen nicht, was man braucht, sondern die wissen, was man braucht und helfen dann. Helfen kann furchtbar sein, wenn man nicht respektiert, dass der andere in seiner eigenen Art, in seiner Situation eben eigenständig ist. Dass aus einer Hingabe ein Anspruch erwächst. Ich habe dir geholfen, also musst du jetzt gefügig sein. So ein Sänger gilt auch, wenn Ehrfurcht, Respekt, die Liebe verliert, dann ist mir Gefahr, sich irgendwie zu unterwerfen. Ich formuliere das mal passiv. Also wenn nur noch Ehrfurcht da ist und nicht mehr Liebe, dann nimmt man sich irgendwie zurück vor dem anderen. So Kadarvengehorsam, wo man vielleicht dann folgt. Oder die eigene Sicht, die eigenen Bedürfnisse gelten nicht. Ist nur ehrfürchtig vor dem anderen, von seinen Ansprüchen und tut sich immer anpassen. Das wäre auch keine Lösung. Jetzt könnt ihr das denken für die Familie. Ich höre jetzt auf mit diesen Gegensätzen. Könnt ihr das denken für die Familie, eure Beziehungen, die ihr habt. Es hocken da ein paar Ehepaare. Die Gegensätze, die muss man kultivieren, damit es Raum gibt zum Leben und dass es gesungen bleibt oder wieder gesungen kann werden. Wenn man die Spannungen auflösen will, macht man das nicht ohne Schaden zu beziehen. Schaden zu erleiden. Die Angst, dass wir nicht richtig sind, dass nicht etwas nicht ganz gut ist, die Angst verleitet uns manchmal, Spannungen aufzulösen. Jetzt rede ich wieder von Gemeinde. Es gibt so das Denken, ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, habe ich es noch nicht, warum es das so gibt, auch so verbreitet ist. Also ich habe mir nichts gesagt, ich habe nicht nachgefragt, was die Band für Themen hat. Aber es gibt so eine Auffassung, die sagt, es gibt nur eine richtige Überzeugung zu einem Thema, zu einer Sicht, zu einer Thematik und alle anderen müssen in dem Fall falsch sein. Das kommt oft aus einer Angst raus, dass wenn wir nicht ganz richtig sind, segnet uns Gott nicht. Also aus einer Angst raus und aus einem Bedürfnis, ganz sicher zu werden, was richtig ist. Je nachdem, wie man prägt, ist das noch ein bisschen unterschiedlich. Und aus dieser Angst heraus löst man Spannungen auf. Und was passiert dann? Jetzt kann man Kirchengeschichte studieren oder einfach jetzt so die, schon nur in Corona-Zeit kann man studieren, was mit den Gemeinden passiert ist, wie viele Beziehungen verbrochen sind, wie Gemeinden sich gespalten haben, wie man einander den Schuh gegeben hat, wie die anderen es falsch gesehen und hat die Spannungen einfach aufgehoben und glaubt dann, dass man ganz richtig ist. Und dann trifft man sich mit den Leuten, die das gleich sehen und das fühlt sich gut an. Ist ja klar. Wenn du immer nur bestätigt wirst und sagst, jetzt sind wir richtig und niemand mehr die Frage stellt, hast du weniger Stress. Aber das Prinzip von dieser Spannungen auflösen und denken, es gibt nur eins richtig und alles andere ist falsch, da können wir jetzt einen Haufen Themen nehmen, führt dazu, dass man also in einem Echoraum ist, wo man nur noch bestätigt wird, nichts mehr lernt, sondern nur noch bestätigt und du kannst fast sicher sein. Letzte Stunde hat mir jemand eine Geschichte von einer Gemeinde erzählt. Du kannst fast sicher sein, dass ein paar Jahre später ein paar Jahre später, ein ganz anderes Thema im Raum ist und genau wieder das Gleiche passiert. Man denkt, es gibt nur eins richtig und weil man nicht verführt werden will, die Angst, die hinten dran steht, weil man nicht verführt werden will, tut man sich lösen von denen, die es anders sehen und dann findet man sich wieder ganz wohlig mit denen, die gleich denken und so geht es immer weiter. Die Kirchengeschichte ist voll von solchen Spaltungen, von solchen Zurückgehen und sich nur noch mit Freunden treffen und alle anderen als Feind anschauen. Wir müssen die Spannungen kultivieren, damit man leben kann, lernen und weiterkommt. Ein paar Sätze noch zum Schluss. Also wir könnten viele andere Themen, also um noch nur noch ein bisschen eine Ahnung zu geben. Barmherzigkeit und Gericht. Gesetz und Evangelium. Ohnmacht, Vollmacht. Also es gibt ganz viele Themen, wo man gut ist, wenn man daher schaut, wenn man so Themen ist und so herausfordernd ist, wenn man Spannungen wahrnimmt. Was müssen wir kultivieren, damit wir nicht aufgeben, sondern dass wir die Spannung aushalten und in diesem Raum dann kann ich weiterkommen. Und es gibt noch andere, wollen und vollbringen. Der Paulus hat mal einen Satz rausgeladen im Philipperbrief, den du einfach nicht verstehen kannst. Wir sollen mit Furcht und Zittern unser Heil gewinnen, aber er ist, was Wollen und Vollbringen schafft. Also es gibt einen Haufen so Gegensätze, wenn man die auflösen will, dann kann man es nur mit Schaden tun. Das sind ein paar Merksätze. Zum Schluss, wir als Gemeinde sind eine Lerngemeinschaft. Da gibt es Spannungen, gibt offene Fragen. Unsere persönliche und gemeinsame Erkenntnis, wir nehmen immer nur einen Teil von der Wirklichkeit wahr, von unserer menschlichen und auch von der göttlichen. Und darum sind Unterschiede und Differenzen, Spannungen selbstverständlich. Wir müssen eigentlich Angst bekommen, wenn sie nicht mehr da sind. Und daraus entsteht eine Spannung und Fragen, aber das braucht es auch, dass wir weiter dazu lernen. Und vielleicht hat es auch mit unserer Vorstellung von Einheit zu tun. Wir scharen uns nicht um gleiche Meinungen. Das macht unsere Einheit nicht aus, sondern der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben ist Jesus Christus. Er begründet unsere Einheit. Es steht nie ein Befehl, wir sollen Einheit schaffen. Nie. Sondern wir sollen bewahren, die uns Jesus Christus geschenkt hat. Das ist spannungsvoll, aber es gibt Raum zum Leben. Vielleicht könnt ihr mit dem einen oder anderen etwas anfangen. Und ich weiß nicht, was die für Themen haben. Ich überblicke jetzt doch etliche Jahre, wo ich ganz vielen Gemeinden umkomme, mit vielen theologischen Diskussionen und so. Vielleicht ist es jetzt eine kleine Zusammenfassung von dem, was ich als hilfreich und gesund gesehen habe. Was hilft, zum Miteinander zusammenbleiben, auch wenn man nicht alles gleich sieht. So viel.